Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute. Wir werden uns, wir machen heute praktisch so einen kleinen inhaltlichen Schnitt. Und womit wir uns heute und am nächsten Donnerstag, also die beiden letzten Lehrveranstaltungen hier intensiv beschäftigen werden, ist das ganze Thema Datenbanken. Ja, Datenbanken und die Punkte sehen Sie hier. Wir werden heute beginnen mit Grundlagen relationaler Datenbanksysteme. Das ist eine spezielle Art von Datenbanken und Normalisierung, damit Sie schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Da geht es letztendlich darum, wie bauen wir unsere Datenbanken auf. Wir werden die Sprache SQL heute kennenlernen und am kommenden Donnerstag werden wir uns dann damit beschäftigen mit der Modellierung von Daten mithilfe sogenannter Entity Relationship Modelle. Das Thema Daten und Datenbanken ist also, das können Sie sich ja, denke ich mal, ganz gut vorstellen, in so einem Unternehmen schlicht und ergreifend nicht wegzudenken. Alle denken Sie an die Daten über Kunden, wenn Sie eine Mailing-Aktion machen wollen, an die Produktdaten, an Zulieferer und so weiter und so fort. Das muss entsprechend alles irgendwo gespeichert sein. Und das sind letztendlich die Datenbanken, die sozusagen, das müssen Sie sich so vorstellen, in so einem Art Schichtenmodell. Wir würden sagen, unten, ganz unten ist vielleicht die Technik, da ist das Betriebssystem. Auf Basis dieses Betriebssystems wird dann ein Datenbanksystem betrieben und über diesem Datenbanksystem liegen dann die Anwendungssysteme und ein Anwendungssystem wäre dann vielleicht ein SAP-System, mit dem Sie Ihre Finanzbuchhaltung machen, mit dem Sie Ihre Controlling machen, mit dem Sie Bestellungen auslösen, also die ganzen betriebswirtschaftlichen Funktionen und da wird natürlich immer entsprechend zugegriffen auf entsprechende Daten, die dann in den Datenbanksystemen drinstehen. Der weltweit größte Datenbankhersteller der Welt und gleichzeitig der zweitgrößte Softwarehersteller der Welt ist die Firma Oracle, die im Jahr 2007, damit Sie mal so eine Größenordnung haben, einen Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar erzielt hatten. Die SAP liegt so als Größenvergleich so ungefähr bei 10, 11 Milliarden Euro im Jahr. Dabei muss man sagen, dass Oracle ist nicht ein reiner Datenbankhersteller. Das ist zwar der Bereich, mit dem sie am meisten Geld verdienen, aber neben diesen Datenbanken haben sie eben auch noch eine große ERP-Software. Oracle Application nennt sich das. Und Oracle Application ist sozusagen der größte weltweite Konkurrent von der SAP, auch in diesem Bereich betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. Wenn Sie Oracle Applications noch nicht gehört haben, brauchen Sie jetzt keinen Frust zu bekommen. Die sind auch in Deutschland nicht so super weit verbreitet. Also es gibt eine Vielzahl von Projekten mit Oracle Applications in Deutschland, die einfach scheitern, weil sich Teile des deutschen Finanzwesens offensichtlich nicht so gut in dieser Software abbilden lassen. Dafür sind sie in den USA also unheimlich erfolgreich. Fällt mir vielleicht eine ganz, ganz nette Geschichte ein, damit Sie auch mal hören, wie absurd zum Teil die Geschäftswelt abgeht. Ich komme gerade auf die Geschichte, weil stellen Sie sich vor, ein Unternehmen steht vor der Fragestellung, führe ich eine Oracle-Software ein oder führe ich eine SAP-Software ein? Und da gibt es da in der Gegend, wo wir wohnen, in der Nähe von Heidelberg, gibt es die sogenannten Wildwerke. Ich weiß nicht, ob jemand die Firma Wild kennt. Nee, nicht so wirklich. Das ist also so ein Unternehmen, das macht so Geschmacks- und Geruchsstoffe. Ja, haben unter anderem als Tochter die Capri-Sonne, das ist also dieses Orangensaftgetränk, was insbesondere Kinder ganz gern trinken. Für uns ist das, glaube ich, nichts mehr, das ist so ein süßes Zeugs. Ja. Und ansonsten machen sie alle möglichen Farb- und Geruchsstoffe. Ja. Also die sind da direkt an der A5. Ja. Und wenn sie mit dem Auto da vorbeifahren im Sommer, haben irgendwie Fenster oder Dach offen, ja, auf einmal riecht es total nach Gummibärchen. Ja. Das kommt da eben aus den Anlagen daraus, so von der Größenordnung. Die sind auf jeden Fall umsatzmäßig im Milliardenbereich, im unteren Milliardenbereich, vielleicht 1, 2, ich weiß es nicht genau. Also gehören dem gehobenen Mittelstand an. Der Herr Wild, das ist der Chef des Ladens, der ist genauso im Golfclub in St. Leon Roth, wo ich auch spiele, wie der Dietmar Hopp im Golfclub St. Leon Roth ist. Und der Dietmar Hopp, das ist einer der Gründer der SAP AG. Und das müssen Sie sich so vorstellen, der Dietmar Hopp, Gründer der SAP, mittlerweile ist er da raus aus dem Laden, hat da einen riesigen Golfplatz hochgezogen, ist der große Sponsor von dem Fußballverein Hoffenheim. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ja. Den sie ja mittlerweile auch mit viel finanzieller Unterstützung in die zweite Bundesliga gebracht hat. Ja. Und darüber hinaus tut er also wirklich viel, viel Gutes für die Welt. Ja. In dem Sinne, dass er da Krankenhäuser unterstützt, ich glaube Altersheime. Also es ist wirklich, kann man wirklich sagen, ist Vorbild an dieser Stelle. Für jemanden, der Multimilliardär ist, tut wirklich viel Gutes mit dem Geld. So, und jetzt haben sich diese beiden Herren haben sich also furchtbar in die Haare bekommen über folgende Fragestellung, weil der Dietmar Hopp wollte in der Nähe von Heidelberg ein großes Fußballstadion hinbauen und gleichzeitig wollte der Wild an dieser Stelle entsprechend seine Werkserweiterung hinmachen. Ja. Und dann haben die beiden sich, ich weiß nicht, wer da der Auslöser war, ich will da in die Details nicht reinsteigen, ja, hat dann entsprechend, gab es einen ziemlichen Krach, auch über die Zeitungen, über die Medien und alles Mögliche. Und Wild war bis dahin also SAP-Kunde. Ja. Und jetzt hat der alte Herr Wild dann eben entschieden, irgendwann aufgrund dieses großen Streites mit seinem Ex-Freund Dietmar Hopp, dass er so die Nase voll hat und jetzt wird das komplette SAP-System abgelöst und durch ein Oracle-System abgelöst. Ne? Und was man hört, es geht nichts. Ja? Es geht schlicht und ergreifend gar nichts. Ja? Wir hatten das ja auch mal so besprochen hier in der Vorlesung, dass es da so ein Login gibt in so eine Standard-Software-Lösung. Ne? Also wenn Sie mal ein SAP-System erstmal am Laufen haben, das gilt nicht nur für SAP, ist die Ablösung unheimlich teuer. Ne? Warum? Weil eben alle Geschäftsprozesse, die Sie haben, sind schon mit diesem SAP-System abgebildet. Ne? Da geht es also nicht nur darum, dass man eine Software durch eine andere ersetzt, sondern die ganzen Abläufe müssen im Grunde genommen neu gestaltet werden. Und das riecht also alles sehr, sehr danach, dass es also ein neues Oracle-Projekt ist in Deutschland, was mit sehr, sehr hohen Scheiterwahrscheinlichkeiten versehen ist. Ne? Also Oracle Applications in Deutschland kaum existent, ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Dafür sind sie eben in den USA relativ erfolgreich, die Firma Oracle, auch mit den Applications und daher auch weltweit dieser relativ große Anteil. Ne? Zweitgrößter Softwarehersteller der Welt hinter Microsoft und ändert aber nichts daran, dass wenn sie jetzt nur den Bereich ERP-Software nehmen, ja, also diesen Bereich betriebswirtschaftliche Standardsoftware, dass dort eben weltweit die SAP eben die Nummer eins ist. So, früher, bevor es Datenbanken gab, also long time ago, war Vorläufer der Datenbanktechnologie von heute, war eben die sogenannte Dateiverarbeitung und das sah eben so aus, dass einzelne Anwendungen auf verschiedene Dateien zugegriffen haben. Und diese Dateien, das können wir jetzt hier vielleicht ein bisschen kürzer machen, es werden jetzt einfach entsprechend durch Datenbanksysteme ersetzt, so dass wir sagen, früher sah das vielleicht häufig so aus, dass wir hier eine Anwendung 1 hatten, ja, vielleicht irgendwie ein Customer Relationship Management und wir hatten hier unten drunter, hatten wir dann hier vielleicht eine Datei 1, ja, dieses Anwendungssystem hat auf die Kundendatei zugegriffen und wir hatten dann vielleicht noch eine Anwendung 2. Und hier unten war dann irgendwie eine Datei 2. Das könnte ein Customer Relationship Management gewesen sein. Das andere ist vielleicht jetzt irgendein, was könnten wir sagen, ist vielleicht irgendein Materialwirtschaftssystem und hatte eben den beinhaltete eben den Nachteil, dass wir hier vielleicht ähnliche Daten drinstehen hatten wie hier. Vielleicht zweimal irgendwelche Daten von irgendwelchen Geschäftspartnern. Und Problem ist auch relativ klar, wenn dann die Daten irgendwo mal geändert werden müssen in der einen Datei, dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass sie in der anderen geändert werden. Und das war also alles ein relativ komplexes Handling. Ja. So, das ist sozusagen die traditionelle Dateiverarbeitung. Und die Idee besteht nun darin, dass wenn wir jetzt stattdessen mehrere Anwendungen haben, hier haben wir wieder unsere Anwendung 1 und hier haben wir unsere Anwendung 2, dass wir hier dann sozusagen eine integrierte Datenbank haben. Eine integrierte Datenbank, auf die sowohl die eine Anwendung als auch die andere Anwendung und viele andere eben entsprechend zugreifen. Und das ist übrigens dieses linke Bild, was ich hier gemalt habe, das ist übrigens auch praktisch das Modell, wie Sie es automatisch einkaufen, wenn Sie sich jetzt für eine SAP-Software entscheiden. Ja, denn wenn Sie sich jetzt für so eine SAP-Software entscheiden, dann sieht es eben genauso aus, dass Sie diese vielen Anwendungsbereiche, Finance, Personal, Vertrieb und so weiter und so fort, dass die alle auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen. Ohne diese gemeinsame Datenbank gibt es kein SAP-System und entsprechend auch keine Oracle Applications. So, hier nähern wir uns jetzt langsam dem Thema, wie kommen wir denn letztendlich zu unseren Datenbanken. Ja? Also die Organisation dieser Daten. Und da sagt man grob, dass man nach gemäß der folgenden Vorgehensweise hier vorgehen kann, wie es hier oben steht. Das finden Sie so in jedem Lehrbuch drin. Sie sagen, okay, im ersten Schritt ist der Informationsbedarf der Anwender im Rahmen einer Informationsbedarfsanalyse zu ermitteln. Im zweiten Schritt erfolgt dann schließlich der Entwurf des konzeptionellen Schemas. Da können Sie sich gleich schon mal, damit Sie es dann beim Lernen dann den Link besser hinbekommen, da können Sie sich gleich schon mal hinschreiben bei Entwurf des konzeptionellen Schemas in Klammern Entity Relationship Model, weil dieses Entity Relationship Model, das werden wir dann am kommenden Donnerstag besprechen, dass Ihnen klar wird dann, dass dieses Entity Relationship Model genau das ist, was hier unter konzeptionelles Schema geschrieben ist. Also konzeptionelles Schema heißt einfach, dass wir ein Modell machen unserer Daten, ein Modell unserer Datenbestände. Und zwar noch unabhängig von dem verwendeten Datenbanksystem. Und letztendlich machen wir dieses allgemeine Modell, um es dann im nächsten Schritt hier in ein sogenanntes logisches Schema zu überführen. Und dieses logische Schema ist dann genau das, was entsprechend zum Datenbankmodell, also etwa zu Ihrer Oracle-Datenbank, passt. So, also so finden Sie es schön fein systematisch in jedem Lehrbuch drin. Ich will allerdings hier mal darauf hinweisen, dass dieses Modell davon ausgeht, dass wir also völlig auf einer grünen Wiese planen. Ja? So nach dem Motto, wir machen jetzt ein neues Unternehmen auf und überlegen uns, mit welchen Systemen wir welche Aufgaben machen. Ne? Aber diese Planung auf der grünen Wiese ist eben selten möglich. Wir finden häufig viel mehr so eine Konstellation vor, dass wir vielleicht sagen, okay, wir sind jetzt ein Unternehmen, was auch immer, und wir haben eine Menge von Anwendungssystemen. Wir haben vielleicht ein paar Java-Programme am Laufen, ein paar Excel-Makros und ein paar COBOL-Programme auf den Großrechnern. Das ist sozusagen unsere Situation, von der wir ausgehen. Und In dieser Ausgangssituation besteht jetzt nun die Aufgabe oder das Projekt darin, eine neue Datenbank einzusetzen und vielleicht auf SAP umzustellen. Und da können Sie in vielen Fällen nicht so Schritt für Schritt vorgehen, sondern müssen einfach die bestehenden Gegebenheiten entsprechend berücksichtigen. Ne? Wenn Sie da Ihre neue Datenbank einführen, dann haben Sie eben Restriktionen dadurch, dass Sie diese Datenbank an die anderen schon vorhandenen Systeme integrieren müssen, dass Sie sogenannte Legacy-Systeme, das ist nichts anderes, als der IT-Jargon für Alt-Systeme, dass Sie solche Legacy-Systeme, vielleicht einen alten Großrechner von Siemens oder einen alten IBM-Großrechner schon haben, dass Sie eben diese Datenbank da entsprechend integrieren müssen. So, und was Sie gerade in großen Unternehmen sehr, sehr häufig haben, ist die Übernahme des Datenmodells der jeweiligen betriebswirtschaftlichen Standardsoftware. Also wenn Sie einfach ein SAP-System einsetzen, dann ist dieses Datenbanksystem einschließlich dem Datenmodell, über das wir uns jetzt unterhalten werden, gleich ist da sozusagen schon mit drin. So, hier einfach mal eine Liste von verschiedenen Datenmodellen, die es gibt. Und dieses Datenmodell heißt jetzt Grundlage für verschiedene Typen von Datenbanksystemen. Dieses hierarchisch und das netzwerkabhängig können Sie, glaube ich, schon mehr oder weniger fast vergessen. Das haben wir mal so aus Tradition aus mal draufgeschrieben, um Ihnen zu zeigen, was es alles gibt und gab. Ja. Hierarchisch, netzwerkförmig. Heute ist im Grunde genommen fast alles, was Sie in der Praxis finden, relational. Ja, das sind die sogenannten relationalen Datenbanken, 99%, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist auch der Grund, warum wir die anderen beiden hierarchisch und netzwerkförmig werden wir hier nicht besprechen, sondern wir werden uns gleich darum kümmern, wie solche relationalen Datenbanksysteme denn aussehen. Ne? Hier steht es nochmal, relationale Datenbanken haben den mit Abstand größten Marktanteil. So, und damit Sie hier mal so ein paar Systeme auch mal genannt bekommen, also was Sie, die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen, ist Microsoft Access. Auch das gehört zur Gruppe der relationalen Datenbanksysteme. Wir haben Open-Source-Datenbanken, hier gerade MySQL ist ein sehr prominenter Vertreter einer relationalen Open-Source-Datenbank. Wir stellen Ihnen übrigens zu diesem ganzen Komplex Datenbanken, den wir jetzt gerade behandeln, stellen wir Ihnen auch ein paar Übungsaufgaben entsprechend ins Netz rein, die Sie, wenn Sie Lust und Laune haben, dann bearbeiten können. Und das basiert alles auf MySQL, einfach deswegen, MySQL kann sich eben jeder von Ihnen kostenlos runterladen, da haben wir dann keine Probleme. Ne? Das basiert alles auf MySQL dann. Das ist alles recht ähnlich hier von dem Handling. Größere Anbieter hier sind an erster Stelle, würde ich hier mal Oracle nennen, an zweiter Stelle ist es IBM DB2 und weil wir hier in Darmstadt sind, nennen wir die Software AG mit ihrem Produkt Adabas noch mal gleich mit. Ne? Aber die größten sind hier eben, wie gesagt, Oracle und danach IBM mit DB2 ist auch ein ziemlich erfolgreiches Produkt. So, schauen wir uns mal an, was man unter einer relationalen Datenbank versteht. Und obwohl ich Wirtschaftsinformatiker bin, habe ich mich mit diesem Thema, also Datenbanken, ja relativ frühzeitig, recht früh mit beschäftigt. Man sagt ja normalerweise, das ist eine Domäne der Informatiker, die sich da sehr viel damit beschäftigen. Ich kenne das Thema ziemlich gut und bin mir sicher, dass ich es Ihnen so einfach vermitteln kann, wie ich es Ihnen jetzt eben auch vermittle. Es gibt da auch viele mathematische Theorien jetzt zu diesem Thema und ja, wie gesagt, ich habe mich da in der Praxis so viel damit beschäftigt, früher mein Geld damit ein bisschen verdient, mein Studium damit verdient, dass ich sagen kann, wir können das hier so einfach machen, brauchen dazu keine Mathematik und Ihnen wird da nichts verloren gehen. Das Prinzip der relationalen Datenbanken ist relativ schlicht. Das Prinzip besteht nämlich einfach darin, dass alle Daten, die Sie speichern, in solchen Tabellen dargestellt werden, wie Sie sie hier sehen. Und Tabelle ist gleich Relation. Also wenn Sie sagen, wir haben hier eine Relation, dann klingt es natürlich noch ein bisschen besser. Ja, wir haben eine Relation Kunde, dann denkt man vielleicht noch, was steckt da Schwieriges dahinter? Steckt gar nichts Schwieriges dahinter. Wir haben eine Tabelle Kunde, das ist genau das Gleiche. So, und jetzt gibt es eigentlich Folgendes. Wir haben hier jetzt, eine zweidimensionale Tabelle. Da haben wir hier entsprechend die Attribute. Ja? Kundennummer, Name, Straße, Postleitzahl, Ort und so weiter. Das sind die Attribute. Und dann haben wir hier die entsprechenden Zeilen. Ja? Nennt man in der relationalen Datenbankwelt Tupel. Ja? Könnte man genauso gut bezeichnen als ein einfacher Datensatz. Ne? Nichts anderes ist es eigentlich. Es ist ein Datensatz oder ein Tupel. Und gut, dann haben wir hier eben gerade, wo die Maus zufällig steht, den Kunden mit der Nummer 34. Das ist in dem Fall die Firma Sony im Eichenweg, Frankfurt und so weiter und so fort. Ne? Das sind eigentlich so erstmal das Grundkonzept, dass es eben darum geht, dass wir alle die Daten, die wir haben, wollen wir eben abbilden in solchen Relationen, in solchen Tabellen. Ja? Und die zentrale Frage, mit der wir uns heute jetzt zunächst einmal beschäftigen wollen, ist eben die, wie bilden wir denn unsere Daten, die wir speichern wollen, in solchen Tabellen ab? Das ist die Frage, um die wir uns heute kümmern. So, ja, das ist also, können wir uns hier tatsächlich sparen. Sie haben es in Ihren Unterlagen drin. Jetzt hatte ich gesagt, es gibt praktisch Attribute, die beschreibenden Eigenschaften, Name, Wohnort und so weiter. Und es gibt die Tupel, also die Datensätze, die Firma IBM, die Firma Sony und so weiter und so fort. Jetzt ist es wichtig, dass es bei den Attributen ganz spezielle Attribute gibt. Und die speziellen Attribute, über die wir uns hier unterhalten müssen, sind sogenannte Schlüssel. Spezielle Attribute und wichtig, wir werden uns hier beschäftigen mit den beiden wichtigsten. Das ist nämlich der Primärschlüssel hier und der Fremdschlüssel. Die anderen werden wir außen vor lassen. Der Primary Key, also der sogenannte Primärschlüssel, ist einfach ein Attribut, das identifizierende Eigenschaften hat, und zwar eine eindeutig identifizierende Eigenschaft hat. Also stellen wir uns mal vor, wir wollten jetzt eine Relation oder eine Tabelle Studenten für die ganze Technische Uni Darmstadt anlegen. Was wird man da als Primärschlüssel sinnigerweise nehmen? Matrikelnummer. Ne? Matrikelnummer ist eindeutig. 14573 ist entsprechend der Meier. Den Nachnamen könnten wir logischerweise nicht als identifizierenden Schlüssel nehmen, weil es eben, 375 Müllers gibt. Ne? Ein Satz noch zu den Primärschlüsseln. Das ist der einfache Fall. Wir nehmen eine Matrikelnummer. Es gibt auch viele Fälle, die notwendig sind, wo der Primärschlüssel aus mehr als einem Attribut besteht. Das sind dann so Sachen, wo wir dann etwas aufpassen müssen. Also ein Beispiel könnte sein, wir hätten nun, was machen wir denn jetzt mal Schönes, wir hätten eine Tabelle Mitarbeiter. Da hätten wir vielleicht in einem Unternehmen einfach eine Mitarbeiternummer und Namen der Mitarbeiter. Und wir hätten vielleicht noch eine weitere Tabelle, die heißt Projekt. Ja? Da hätten wir vielleicht auch eine künstliche Projektnummer. Ja? Projekt 1, SAP-Einführung, Projekt 2, Outsourcing-Entscheidung. Und jetzt wollten wir eine Tabelle bilden, aus der hervorgeht, welcher Mitarbeiter denn in welchen Projekten mitarbeitet. dann müssten wir eine dritte Tabelle einführen. Und in dieser dritten Tabelle bräuchten wir jetzt einen zusammengesetzten Primärschlüssel. Da müsste dann nämlich drin, dann ist es nämlich, wenn ein Mitarbeiter in mehreren Projekten mitarbeitet, reicht es nicht mehr aus, dass der Mitarbeiter mit der Nummer 111 meinetwegen dort nur einmal drin steht. Wenn er nämlich in den Projekten 1 und 2 mitgearbeitet hat, was jeweils durch einen Tupel, einen Datensatz dargestellt wird, brauchen wir einen zusammengesetzten Primärschlüssel aus Mitarbeiternummer und Projektnummer. Das wäre so ein Beispiel, werden wir nächste Woche nochmal sehen, wenn wir uns die Entity Relationship Modellierung anschauen. Dann haben wir hier unten, das ist der zweite wesentliche Schlüsseltyp, den wir brauchen, einen sogenannten Fremdschlüssel, den Foreign Key. Und was ist ein Fremdschlüssel? Ein Fremdschlüssel ist ein Attribut einer Relation B, einer Tabelle B, wird als Fremdschlüssel bezeichnet, wenn es nicht Primärschlüssel von B ist, aber Primärschlüssel von A ist. Das gucken wir uns anhand dieses einfachen Beispiels hier an und dann haben Sie es auch sofort kapiert. Fremdschlüssel, wenn wir jetzt diese beiden Tabellen uns hier anschauen, ist das Attribut BLZ. Das Ding hier rechts oben, ich finde gerade meine Maus nicht, da nicht, hier. BLZ ist hier entsprechend Fremdschlüssel. Es ist nicht Primärschlüssel dieser Relation Kunde, aber es ist Primärschlüssel in dieser Relation Bank. Und die Funktion von diesem Fremdschlüssel, die ist relativ eindeutig eigentlich, wenn man sich das hier anschaut. Es geht nämlich darum, dass wir über diese Fremdschlüssel eben Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen herstellen können. Ja, wenn wir jetzt nicht diesen Fremdschlüssel drin hätten, hätten wir natürlich keine Möglichkeit, hier herauszufinden, wie nun, nehmen wir mal hier diesen zweiten Tupel, diesen Datensatz, wie nun der entsprechende Name der Bank von IBM ist. Ne? Also das brauchen wir immer, diese Fremdschlüssel, wenn wir unseren ganzen Datenbestand in verschiedene Tabellen unterteilen, um dann die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Tabellen herzubekommen. Wenn wir uns das Bild jetzt mal anschauen, aus dem Bild können wir, glaube ich, schon eine der grundsätzlichen Dinge, das Design von Datenbanken kapieren. Warum könnte es denn überhaupt Sinn machen, wie es hier vorne auf dieser Folie draufsteht, zwei Tabellen hier zu machen? Man könnte doch genauso sagen, dass wir hier den Namen der Bank praktisch als hinteres Attribut, ja, nochmal an diese obere Tabelle, wie heißt es jetzt, Kunde dranhängen. Ne, warum könnte das denn machen? Ich glaube, Sie waren zuerst, Sie haben es schon gemeldet, bevor ich gefragt hatte. Ja, okay. Sie
kann diese Tabelle eben auch nicht nur beim Kunden, sondern auch bei den Verwandten verwenden. Also das wäre eine Speicherbedarf.
Das wäre okay.
Ja, ich hätte auch gesagt, Speicherbedarf. Man muss nicht das Attribut überall Deutschland 30 Mal dahinter schreiben, sondern bei 30.000 und 30.000 Mal, sondern man hat einmal
genau.
Eindeutig über die Bankleitzahl in einer externen
Tabelle. Genau, sehr gut. Dann merken wir uns das gleich schon mal. Dazu können wir uns dann auch gleich einen Begriff merken zu dem, was Sie gesagt haben. Wir müssen also nicht ständig dann entsprechend wiederholen, dass die, sagen wir mal, Bankleitzahl 510.090.000 die Commerzbank ist. Dieses Faktum, so nennt man das, hat man hier nur einmal drin, nämlich in dieser unteren Tabelle. Ansonsten hätte man dieses Faktum öfter drin. Und wenn man ein Faktum sich wiederholt, wenn sich ein Faktum sich wiederholt, man es immer wieder drin hat, spricht man auch von Redundanz. Das wäre eine redundante Datenhaltung. Wenn wir da also öfters das Faktum drin hätten, 510.90.000 entspricht der Commerzbank, und diese Redundanz hätten wir eben drin, wenn wir nur eine Tabelle hätten und eben entsprechend dieses Attribut Name der Bank noch oben in die Kundentabelle reingetan hätten. Nun ist Redundanz, gehen wir mal weiter, warum ist Redundanz eigentlich nicht gut? Warum wollen wir Redundanz in der Regel vermeiden?
Weil der Änderungsaufwand zu groß wäre, wenn man irgendwo eine kleine Änderung machen möchte, ist es ein Mordsaufwand, das zu ändern, und meistens gibt es dann noch irgendwelche Probleme, dass man es vergisst an irgendeiner Stelle zu ändern.
Ja, sehr gut. Es geht dabei im Wesentlichen darum, den Änderungsaufwand im Griff zu behalten und auf diese Weise dann die Integrität zu sichern. Ja, wenn Sie das nur einmal drin haben, ein bestimmtes Faktum, und da ändert sich irgendwas, dann brauchen Sie es eben auch nur an einer einzigen Stelle zu ändern. Das ist im Grunde genommen alles. Und das, was wir jetzt an diesem Beispiel besprochen haben, das ist nun eigentlich auch der ganze Witz, ja, von dem, was wir nun hier im Thema Normalisierung behandeln werden. Ne? Weil diese Normalisierung, das ist so praktisch so eine kleine Theorie, wie wir verschiedene Tabellenrelationen entsprechend anlegen, mit dem Ziel, redundanzfrei zu speichern und damit entsprechend Integrität zu sichern. Und diese Normalisierungstheorie, die werden wir uns jetzt hier mal entsprechend anschauen. Und wir werden es hier bei drei sogenannten Normalformen belassen, ja. Wobei die Denkwelt die folgende ist. Wir haben hier so eine Art hierarchischen Aufbau. Ja. Wir haben hier unten praktisch die erste Normalform. Das wäre so eine Grundanforderung an die Normalisierung. Dann hatten wir hier eine zweite Normalform. Und dann haben wir hier eine dritte Normalform. Und das habe ich jetzt so hingeschrieben, um es klar zu machen, dass diese Normalformen aufeinander aufbauen. Ja. Also ein Schema aus Tabellen, aus Relationen, kann sich nur in der zweiten Normalform befinden, wenn sie auch in der ersten ist, und sie kann sich nur in der dritten befinden, wenn sie auch entsprechend in der zweiten drin ist. So, wir werden das hier mal ganz unmathematisch. Ach so, ein Punkt noch, es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Normalformen, aber in der Praxis ist so eine Daumenregel, dass es in der Regel ausreichend ist, bis zur dritten Normalform zu normalisieren, manchmal sogar nur bis zur zweiten. Man kann sich dann auch 187 Spezialfälle konstruieren, da werden wir drauf verzichten. So, wir gehen jetzt mal hier, um das zu demonstrieren, wie das geht mit den Normalformen, gehen wir hier mal von dieser Tabelle hier aus, von dieser Tabelle Lieferant. Also wir hätten hier also Ausgangspunkt ist, wir sind irgendein Unternehmen, vielleicht BMW, und wir haben eine Tabelle mit Lieferanten. Dann hätten wir hier eine Lieferantennummer, ja, 111 meinetwegen, ein Lieferantenname meinetwegen Bosch, ja, der ist irgendwo in Stuttgart mit einer Bankadresse und der liefert hier uns verschiedene Teile, kriegen wir von Bosch, ABS-Systeme, weitere Elektronikteile. Und zu jedem Teil gehört auch entsprechend eine Teilnahme. Das ist so im Grunde genommen das, was wir hier eigentlich abbilden werden. So, und jetzt kommt die Definition. Eine Relation befindet sich in der ersten Normalform, wenn alle Attributwerte atomar sind, anders formuliert, also alle Attribute maximal einen Wert haben. Die Frage ist hier, ob diese Bedingung hier entsprechend erfüllt ist. Ist das Ding in der ersten Normalform hier? Wenn ich schon so blöd frage, dann wahrscheinlich nicht. Und warum nicht, ja? Genau, es können mehrere Teile eben da sein. Und das ist eben genau das, was nicht geht. Ich glaube, brauche ich nicht anzumachen. Ich glaube, es ist jedem klar. Das ist nämlich genau das, was nicht geht. Und jetzt könnten wir eben hier dann entsprechend eine Zerlegung machen dieser Tabelle in nun zwei Tabellen. Ja, und muss ich mal angucken, wie das Ding jetzt hier aussieht. Wir haben eine Relation Lieferant jetzt und eine Relation Lieferung. Also Lieferant sind jetzt einfach praktisch die Stammdaten, ja, von so einem Lieferanten hier. Und die Relation Lieferung sagt jetzt hier, welcher Lieferant mit einer bestimmten Lieferantennummer Teile mit einer bestimmten Teilenummer Teilnahme an einem bestimmten Datum in einer bestimmten Menge entsprechend geliefert hat. Und wenn wir uns das hier so anschauen, dann sind also alle Attributwerte, die sind nun atomar, kommen also nur einmal vor. Das heißt, wir sind hier in der ersten Normalform. Machen wir die Definition von der zweiten Normalform. Eine Relation befindet sich in der zweiten Normalform, wenn sie sich in der ersten befindet. Das ist dieses Aufeinanderaufbauende hier. Und zudem jedes Attribut vom gesamten Primärschlüssel und nicht nur von Teilen des Primärschlüssels voll funktional abhängig ist. Ist die Frage, ob das hier entsprechend erfüllt ist. Also ich lege das hier vielleicht nochmal auf. Eine Relation befindet sich in der zweiten Normalform, wenn jedes Attribut vom gesamten Primärschlüssel und nicht nur von Teilen des Primärschlüssels voll funktional abhängig ist. Das ist hier nicht erfüllt. Warum nicht? Ja? Achso, voll funktional abhängig heißt, liegt vor bei einem Primärschlüssel. Also wenn ich aufgrund der Wertausprägung eines Attributs eindeutig auf die Wertausprägung eines anderen Attributs schließen kann. Also Matrikelnummer 111 und Name Meier des Attributs Nachname des Studenten. Da hätten wir eine volle funktionale Abhängigkeit. Und jetzt gilt so ein Relationsschema ist in der zweiten Normalform nur dann, wenn die Attribute voll funktional vom gesamten Primärschlüssel und nicht nur von Teilen des Primärschlüssels abhängig sind. Und das ist hier deswegen nicht erfüllt, weil Teilnahme, der Name des Teils, ich finde immer die Maus hier nicht, ist immer blöd. Das hier ist direkt funktional abhängig schon von diesem Attribut und nicht von dem zusammengesetzten Primärschlüssel aus Lieferanten und Teil. So, dann zerlegen wir die Geschichte weiter und bekommen nun ein Relationenschema, das aus drei Tabellenrelationen besteht. Sie sehen schon, je weiter wir normalisieren, umso mehr Tabellen und Relationen kriegen wir dann letztendlich. Wir haben weiterhin hier unsere bewährte Tabelle Lieferant. Wir haben jetzt dieses Attribut Teilnahme hier entsprechend rausgezogen, eine neue Relation Teile gebildet und eine weitere Relation Lieferung hier. Lieferung hier dann mit den entsprechenden Attributen Lieferantennummer, Teilnummer, Menge, Datum. Und ich gehe gleich nochmal auf diese Tabelle ein. Machen wir gerade nochmal die dritte Normalform, dann haben wir das fertig. Ein Relationsschema befindet sich nun in der dritten Normalform, wenn es sich in der zweiten befindet und zudem keine transitiven Abhängigkeiten aufweist. Und eine transitive Abhängigkeit liegt genau dann vor, wenn ein Attribut vollfunktional abhängig ist von einem anderen Attribut dieser Relation, das aber kein Primärschlüssel ist. Eine solche funktionale Abhängigkeit, hier steht es auch schon drin, besteht in der Relation Lieferant bezüglich Bankleitzahl und Bank. Also Bank ist voll funktional abhängig von Bankleitzahl und insofern werden wir dann hier entsprechend, würden wir jetzt folgendes Relationsschema erhalten, das nun in der dritten Normalform ist. Diese Gartenzäune hier hinten, sind in dem Fall, also ist das nicht ganz gut gemacht, das ist irgendwie verloren gegangen. Also Primärschlüssel, vielleicht unterstreichen Sie sich das hier jetzt nochmal in Ihrem Skript, ist hier die Lieferantennummer. Also Primärschlüssel kennzeichnen wir durch Unterstreichen. Lieferantennummer, hier unterhalten wir uns gleich nochmal drüber, über diese Relation. Bei Teile ist es die Teilnummer, bei der Relation Bank ist es die Bankleitzahl und hier rüber unterhalten wir uns auch gleich nochmal. Ne? Auf jeden Fall ist diese Kiste jetzt erstmal, zeigt das Ergebnis des Normalisierungsprozesses und ich denke mal, diese Relation ist trivial, können wir drüber gehen, aber Relation Lieferung, lohnt sich, denke ich mal, dass wir einen Blick darauf werfen. Ne? Wir hatten gesagt, Lieferanten- und Teilnummer bilden gemeinsam den zusammengesetzten Primärschlüssel. Und dann haben wir noch Menge und Datum. Was sagen Sie denn dazu? Ist es okay, wie ich das da hingeschrieben habe? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum könnte es denn nicht okay sein? Oder warum ist es zumindest nicht ganz unproblematisch, diese Kiste, ja? Genau. Ich würde jetzt, also Sie haben das Prinzip schon mal genau richtig verstanden. Ich würde jetzt noch mal gern davon absehen, dass wir eine künstliche Liefernummer einfügen, weil ich finde, das Beispiel ist ganz gut geeignet, um Ihnen noch mal die Problematik der zusammengesetzten Primärschlüssel noch mal klar zu machen. Also wir hätten hier ein Attribut Liefernummer. Und wir hätten hier ein Attribut Teilnummer. Was haben wir hier noch? Menge. Datum. So. Das sei jetzt mal hier der zusammengesetzte Primärschlüssel. Kann man das so halbwegs sehen da hinten? Ja, okay. Also, und jetzt machen wir mal ein Beispiel. Wir haben Lieferanten mit der Nummer 1. Der liefert einen Teil mit der Nummer 1. Und zwar 3 Stück. Am 1.1. Dann haben wir den Lieferanten 1. Der liefert einen Teil mit der Nummer 2. 4 Stück am 3.1. Ist das noch in Ordnung? Das ist noch in Ordnung. Ja? Diktiert mir doch mal bitte einer von Ihnen jetzt mal einen Tupel, wo es dann nicht mehr in Ordnung ist. Super, genau. 1, 1, 3, 5.1. Ist nicht mehr in Ordnung, weil wir jetzt keinen eindeutigen Primärschlüssel letztendlich haben. Das 1,1 kommt doppelt vor, das heißt, wir können von dieser Kombination 1,1 nicht mehr eindeutig auf irgendwas schließen.
Die Beispiele würde es jetzt doch auch heißen, dass ich für jedes Teil, also für jedes extra Teil, eine neue Lieferung auch machen müsste. Also ich könnte jetzt nicht in einer Lieferung verschiedene Teile liefern, oder? Also von Datensatz her.
Ja, genau, richtig. Das Beispiel machen wir jetzt, weil es didaktisch wertvoll ist. Ja. Und insofern, wir könnten hier dann das Ding natürlich auch noch ein bisschen, und dann die Frage ist dann, wir könnten jetzt natürlich noch versuchen, hier Menge und Datum mit dazu nehmen, und dann hätten wir letztendlich ein also eine Tabelle, die nur aus Attributen besteht, die nur noch Primärschlüssel haben. Ne? Also, aber das Beispiel ist hoffentlich dennoch ganz gut, um einfach zu zeigen, die Funktionsweise, wie es eben geht, wenn man nun eine Tabelle Relation hat mit mehreren Primärschlüsseln. Und in der Praxis wäre es wahrscheinlich tatsächlich so, dass man sich irgendwie einen künstlichen Schlüssel einführt, der für eine entsprechende Lieferung, für so einen Lieferschein oder irgendwie sowas steht. Ne? Aber so ist das Prinzip der zusammengesetzten Primärschlüssel. So. Okay, Vorteile der Normalisierung hatten wir schon angesprochen. Wir kommen zu einer redundanzfreien, redundanzarmen Speicherung. Vorteil ist nicht primär, dass wir dadurch weniger Speicherplatz brauchen, weil Speicherplatz ist mittlerweile so billig, ja, da hat die Optimierung vielleicht vor 30 Jahren oder irgendwie sowas Sinn gemacht, weil es damals teuer war, heute nicht mehr. Ist aber sinnvoll, weil wenn wir jedes Faktum nur einmal gespeichert haben, es dann eben einfacher ist, eine integre Datenbank auf die Beine zu stellen. Ja.
Noch kurz eine Frage zu dem Beispiel voran.
Ja.
Wenn man anstatt dem Datum auch noch beziehungsweise zusätzlich noch die Uhrzeit hinzunehmen würde und die identische Bestellung für einen Teil nur pro Sekunde zulassen würde,
ja,
wäre es ja eigentlich optimal definiert, oder?
Ja. Genau. Genau richtig verstanden. Genau richtig verstanden. Ja, das sind die Vorteile der Normalisierung. Nachteile der Normalisierung sind zum einen der Normalisierungsaufwand. Klar, müssen uns hinsetzen und ein gescheites Datenmodell entwickeln. Und zum anderen, und das kann tatsächlich manchmal problematisch werden, ist, dass in dem Moment, wo Sie exzessiv normalisieren, kriegen Sie eine sehr hohe Anzahl von Tabellen. Was häufig dann notwendig macht, wenn Sie Abfragen machen, die, sagen wir mal, über 100 Tabellen gehen würden, dass dann das Laufzeitverhalten der Datenbanken ziemlich in die Knie geht. Das kann dann zum Teil wirklich, ich hatte das mal gemacht, als ich noch Hiwi war, da hatte ich eine Datenbank betreut für so einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, die hatten da so eine Art Volkszählung war das wohl, das war keine richtige vollständige Volkszählung, aber da hatten wir wirklich Datensätze im Millionenbereich und da war es meine Aufgabe, so statistische Abfragen da aus den Datenbanken rauszuholen und das war dann wirklich so, dass ich die großen Sachen, die hatte ich dann freitags programmiert im Büro dort, in der Uni und habe das dann übers Wochenende laufen lassen und war wirklich froh, wenn das Ding am Montag fertig war. Da ging es dann darum, das war damals die Zeit, was hatten wir da, irgendwie so ein 386er Compaq, das kennen Sie vielleicht gar nicht mehr so, das war damals so die Riesenkiste, ne? Und hat aber trotzdem nicht gelangt, ne? Um das in halbwegs vernünftigen Zeiten dann entsprechend abzuwickeln. Ne? So, schauen wir uns nun im Weiteren an, wie man so ein Datenmanagement mit der Datenbanksprache SQL macht. Und SQL steht für Structured Query Language und ist die Standardabfragesprache für alle relationale Datenbanksysteme, für die Oracle-Datenbanken, für Access, für MySQL, für alles. Also eine relationale Datenbank ist eigentlich von der Datenbanksprache SQL faktisch nicht zu trennen. Ist standardisiert und normiert. Wir hatten ja de jure Standards hatten wir ja auch behandelt. Ist also in dem Sinne ein de jure Standard Basis aller gängigen relationalen Datenbanksysteme. Aber trotz dieser Normierung finden Sie es immer wieder, dass also einige Datenbankhersteller, IBM, Oracle, dass die ein paar eigene Befehle sozusagen einbauen, die nicht in dem Standard drin sind. Warum machen sie das? Machen es halt deswegen, weil sie versuchen wollen, sich damit von anderen Datenbankherstellern entsprechend zu differenzieren. Also nach dem Motto, ich habe hier eben noch ein tolles zusätzliches Feature drin, das kann der andere nicht. Ja. Als Anwender muss man sich eigentlich immer gut überlegen, ob man da so ein zusätzliches Feature nutzt, was vielleicht irgendein bestimmter Datenbankhersteller anbietet. Einfach deswegen, weil in dem Moment, in dem Sie vielleicht sagen, irgendwann will ich meinen Datenbankhersteller vielleicht mal wechseln, habe aber so meine alten Programme noch auf Basis von diesem anderen Hersteller mit den Special Features eben entwickelt, ja, ist die Portierbarkeit dann auf das neue Datenbanksystem natürlich nicht gesichert. Insofern muss man es immer abwägen, ob man so diese Special Features entsprechend nutzt oder ob man sagt, ich bleibe bei dem Standard. Ja, und ich hatte schon gesagt, dass wir in dieser Vorlesung hier MySQL-Befehle verwenden. MySQL, eine Open-Source-Datenbank hier mit diesem Delfin. So, die viele Open-Source-Projekte haben solche nette Bildchen. So wie Linux den Pinguin hat, hat MySQL eben diesen netten Delfin hier. Was können wir mit SQL machen? Im Grunde genommen kann man diese drei Aufgabengebiete von SQL unterscheiden. Wir haben SQL als Data Definition Language. Damit legen wir Tabellen bzw. Relationen an. Wir verwenden SQL als eine Data Manipulation Language. Damit verändern wir die Daten. Ja, also wenn da eine Kunde umgezogen ist, das würden wir damit machen. Und Query Language, Query steht für Abfrage. Das heißt nichts anderes, als dass wir unsere Daten abfragen, unsere Datenbank abfragen, beispielsweise, welche unserer Kunden stammt entsprechend vielleicht aus Darmstadt. So, jetzt haben wir hier sogenannte Datentypen. Datentypen werden in der Datenbankwelt den Attributen zugewiesen. Also so wie sie das aus einer Programmiersprache, wie beispielsweise Java kennen, da definieren sie irgendeinen Parameter x, ja, und der Parameter hat dann irgendeinen Datentyp, vielleicht Integer oder Float. Genauso definieren sie für die Attribute einer Tabelle in einer relationalen Datenbank auch entsprechende Datentypen. Ne? Also wenn sie dann etwa Straße um die Adresse von irgendeinem Lieferanten nehmen, würden sie hier dann hier entsprechend so einen Datentyp wie String mit einer festen Größe oder mit einer variablen Größe nehmen. Sie würden vielleicht oder mit Sicherheit, wenn es um Preise geht, würden Sie einen Datentyp wie Float wählen. Sie würden bei der Hausnummer entweder einen Integer nehmen oder auch ein String nehmen, ja, je nachdem, wie Sie das gerne hätten. Das wäre bei der Hausnummer deswegen egal, weil Sie mit der Hausnummer im Regelfall nichts rechnen werden, ja. Und in dem Moment, wo Sie nichts rechnen, können Sie auch den Datentyp String entsprechend verwenden. Sie müssen nur einen Integer oder einen Float nehmen, wenn Sie mit den entsprechenden Werten rechnen wollen. Und hier ein Boolean, also Yes or No, wenn Sie halt sagen wollen, keine Ahnung, Rabatt, ja oder nein, irgendwie sowas in der Art. Ne? Binary Object würden Sie nehmen, wenn Sie vielleicht in Ihre Datenbank irgendwie ein dickes Foto oder irgendwie sowas noch mit reinbringen wollen, was relativ viel Datenplatz kostet. Ne? Also diese unterschiedlichen Datentypen, und da sehen wir auch, dass da einige ihr eigenes Süppchen kochen. Sie sehen, dass es nämlich nicht ganz standardisiert ist, obwohl, wie gesagt, SQL ist normiert durch die ISO, dass es hier durchaus Unterschiede gibt. MySQL hier int Integer, hier ist es bei Oracle mit Number ein bisschen anders. Das liegt bei Oracle wahrscheinlich auch daran, dass das schon immer Number hieß, ja, und dass es dann gesagt hat, nachdem das dann irgendwie normiert worden ist, warum sollen wir das entsprechend ändern? Alle unsere Kunden arbeiten mit diesem Number-Datentyp. Hier Datentypen in MySQL, einige Beispiele hier. Wenn Sie Attribute haben mit dem Datentyp SmallInt, können Sie eben hier so kleinere Zahlen, ich glaube, da sind 2 Bytes irgendwie vorgesehen, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Integer können Sie ein bisschen mehr darstellen, Float, Nachkommazahlen, alles Mögliche, Datum, Date und Time in einem. Ist eigentlich halbwegs selbsterklärend. Wir haben da noch so eine Tabelle in dem Skript drin, die lege ich jetzt nicht auf, wo Sie nochmal sehen können, wo Sie das nochmal ein bisschen genauer aufgefieselt sehen, wie da welche Bits und Bytes verwendet werden, um diese Datentypen zu repräsentieren. Ist aber vielleicht nicht so super spannend jetzt hier. Wo man aufpassen muss, weil es ein wenig kontraintuitiv ist, wenn Sie hier so eine Darstellung haben für Dezimal, ja, mit Vor- und Nachkommastellen, ja, dann heißt dieses 5,2 nicht, dass Sie 5 Vor- und 2 Nachkommastellen haben, sondern es heißt, dass Sie 3 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen haben. Die 5 vorne repräsentiert also die Summe der Vor- und Nachkommastellen. So, schauen wir uns jetzt mal an, wie diese Befehle im Grundsatz funktionieren. Und wie gesagt, wir stellen Ihnen da so einige Übungsbeispiele noch entsprechend bereit. Machen wir das in Klicks, Felix, oder wo stellen wir die bereit? In Klicks machen wir das. Da können Sie die auch, und ich würde es durchaus mal empfehlen, sich mal anschauen, insbesondere dann, wenn Sie denken, Sie haben nicht alles verstanden. Meine Erfahrung ist einfach die, wenn man sich mal hingesetzt hat, mal so einen Nachmittag und da einfach mal mit dieser MySQL-Datenbank mal ein bisschen rumgespielt hat, sich diese Befehle mal nachvollzieht, dass man da doch ein besseres Verständnis erreicht, als wenn man jetzt nur in der Vorlesung hier zuhört. Es ist nicht so schwierig hier alles, also dass ich schon annehme, dass Sie danach so ein ungefähres Gefühl haben. Aber das ist so ähnlich wie mit der Programmierung. Man hört das und kapiert so ungefähr, ja. Aber bevor man es nicht selbst mal ein bisschen was gemacht hat, erreicht man doch kein so ganz hundertprozentiges Verständnis. Zumindest war das bei mir immer so. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie eine Tabelle mit SQL angelegt wird. Und zwar verwenden wir hierzu den createTable-Befehl. Der heißt createTable. Dann hier einen frei wählbaren Tabellennamen, createTableKunde beispielsweise. Und jetzt geben wir einfach durch jeweils Kommatas separiert einen Attributnamen mit dem dazugehörigen Datentyp an. Ja. Hier haben Sie ein Beispiel unten drunter, createTableAuftrag, so nennen wir diese Tabelle, mit den Attributen Auftragsnummer, vom Datentyp Character, also irgendein Zeichen, not null. Not null heißt, dass dieses Attribut immer einen Wert haben muss. Ja, es muss immer einen Wert haben. Das zweite Attribut ist die Kundennummer. Das ist hier irgendeine Dezimalzahl. Datum ist Date und Mitarbeiternummer ein SmallInt. Ja, das wäre jetzt ein einfaches Beispiel für eine Tabelle, die wir so anlegen. Ja, und es ist klar, wenn wir diese Tabelle so anlegen, mit diesem createTable-Befehl, enthält diese Tabelle danach natürlich keinen einzigen Datensatz, keinen einzigen Tupel, sondern das ist erstmal nur sozusagen die ganz leere Tabelle, die so entsprechend angelegt wird. Jetzt können wir und sollten wir, wenn wir solche Tabellen anlegen, können wir einige Zusätze in die Definition aufnehmen, einige Zusätze, die uns helfen, mit den Daten dann umzugehen. Wir können nämlich einem Attribut hier eben einen Zusatz wie not null geben. Attribut muss also für jeden Tupel einen Wert haben. Wir können sagen, das Attribut hat unique zu sein, also einzigartig. Ja, es darf nicht zweimal die 7 vorkommen. Und Primary Key ist nun nichts anderes, das wird man wahrscheinlich sehr häufig verwenden hier. Primary Key ist nichts anderes als not null und unique. Ja, also wenn wir sagen wollen, bestimmtes Attribut ist Primärschlüssel, würden wir ihm gleich sagen, hey, du bist Primary Key. References sichert die Integrität bei Fremdschlüsselbeziehungen, werden wir uns gleich anschauen. Und Check definiert einen Wertebereich einer Domäne, wenn wir vielleicht sagen wollen, das Gehalt eines Mitarbeiters muss sich in einer Range zwischen A und B bewegen. So, dann schauen wir uns das mal an, wie wir solche zwei Tabellen, einmal Bank und einmal Mitarbeiter, entsprechend aufbauen könnten. Erstes Beispiel, Create Table Bank, hier oben, hat hier einen Attribut BBLZ, achtstelliges Zeichen, hat einen Banknamen und Primary Key hier ist das Attribut BLZ. Das ist hier der Primärschlüssel der Tabelle Bank. Dann kreieren wir hier eine Tabelle Mitarbeiter mit einer Personalnummer, mit Nachname, Vorname und so weiter und so fort. Bis zum Gehalt und dann kommen hier jetzt ein paar Sicherheitsmechanismen, also zur Sicherung der Integrität. Check, dass das Gehalt zwischen 2000 und 1 Million liegt. Primary Key ist die Personennummer, die Personalnummer hier. Und Foreign Key, Fremdschlüssel, ist dieses Attribut BLZ hier. References Bank in Klammern BBLZ. Ja, das hier, ich hoffe, es war weitgehend selbsterklärend. Hier muss man entsprechend noch sagen, wo dieser Foreign Key BLZ hier hingehört. Er gehört nämlich hier hoch zu diesem Attribut BLZ hier. Warum können Sie sich denn vorstellen, macht man das da unten? Wenn wir uns jetzt gerade mal die, oder gucken Sie sich das erst nochmal in Ruhe an, das Beispiel. Was können Sie sich denn vorstellen, warum macht man das da unten? Also warum, wir sagen ja praktisch mit der letzten Zeile, die könnten wir ja auch weglassen. Das ist ja kein Muss, dass wir die da hinschreiben. Warum sagen wir denn eigentlich diesem Attribut BLZ in dieser Tabelle Mitarbeiter da unten nochmal, dass es ein Fremdschlüssel ist? Ja, wenn man dieses weglassen, diese Zeile da unten, passiert ja erstmal auch nichts. Ne? Also die beiden, dann ist es syntaktisch immer noch korrekt, ja? Und die beiden Tabellen werden angelegt. Was können Sie sich denn vorstellen, warum es so Sinn macht, dass wir das da unten hingeschrieben haben, ja?
Ja, wenn ich in der oberen Tabelle dann was ändere, dann wird es möglicherweise in der Tabelle direkt angepasst, beziehungsweise damit ich auch einfach weiß, dass ein Foreign Key da vorhanden ist, also dass ich da eben auf eine andere Tabelle verweise.
Ja, warten Sie mal. Also es ist auf jeden Fall, um ihm das bekannt zu machen, aber das erste Beispiel vielleicht nochmal kurz, warum, was wäre das?
Also was ich überlegt hatte, war eben, dass eventuell bei einer Änderung in der Tabelle Bank dann eben übernommen wird in die Tabelle Mitarbeiter. Dass wenn ich jetzt beispielsweise den Banknamen sich ändert, dass dann über den Primärschlüsselbank wegfallen, dass dann in der Tabelle direkt wieder mitgeändert.
Ja, nee, ich glaube, da wird jetzt das, Sie sind völlig auf dem richtigen Trip. Ich glaube, das so wie das Beispiel, so wie Sie es gerade gesagt hatten, würde, glaube ich, noch nicht so sinnig sein. Oben wird ja einfach nur drinstehen, dass die 500, 400, 00 meinetwegen die Commerzbank wäre. Ne? Und Unten bei den Mitarbeitern steht dann, haben wir jetzt nur die Information, entsprechend 500, 400 Bankleitzahl. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so auf die Schnelle richtig sehe, müssten wir unten, damit es noch ein bisschen schöner ist, das Beispiel, müssten wir dem Mitarbeiter noch eine Kontonummer geben. Oder steht die irgendwo? Nee, ne? Also Kontonummer müssten wir unten noch, die ist uns, glaube ich, irgendwann mal durchgerutscht, müssten wir noch dazu nehmen. Was könnte man sich noch fort... Also die Richtung war genau die richtige, nur das Beispiel war noch nicht so ganz optimal. Ganz genau, sehr schönes Beispiel. Es geht also genau, wie Sie auch gesagt haben, so in die Richtung Integritätssicherung reinbauen. Und das Beispiel, wie er es sagte, war eben genau, ich sichere damit zu, dass ich beispielsweise keine falschen Daten eingeben kann. Also wenn ich jetzt auf der Dateneingabeebene bin, ja, und wollte nun für die Mitarbeiter eine Bankleitzahl eingeben, die oben nicht drin steht, ja, würde in dem Moment sofort der Integritätscheck des Datenbanksystems sagen, Bankleitzahl does not exist oder irgendwie sowas in dieser Art. Wenn Sie sich jetzt aber vorstellen, Sie hätten diese letzte Zeile mit dem Foreign Key da unten eben nicht, er wüsste also nicht, dass er ein Foreign Key ist, ja, wäre das problemlos möglich. Ne? Das insofern einfach eine Maßnahme zur Integritätssicherung, ja. Bank, ich will den Banknamen in der... Dann hätten wir es doppelt gemoppelt, ne? So wie Sie es gerade da geschildert haben. Ne? Dann hätten wir also... sowohl in der Tabelle Bank als auch in der Tabelle Mitarbeiter die Bankleitzahl und den Banknamen drinstehen. Das sind also Sachen, die man grundsätzlich vermeiden sollte. Solche Sachen doppelt gemoppelt zu haben, weil dann kriegen sie genau dieses Integritätsproblem auf zwei Ebenen dann gerade. Ne? Okay, gut. So, jetzt hätten wir also mit solchen zwei Create-Befehlen, hätten wir jetzt leere Tabellen erzeugt, leere Tabellen ohne Datensätze, ohne Tupel. Die Eingabe von solchen Datensätzen würde nun erfolgen durch solche Insert-Befehle hier. Also Insert into Tabellenname. Gucken, ob wir hier jetzt noch ein Beispiel drin haben. Nee, haben wir nicht. Also Insert into Tabellenname, beispielsweise Insert into Mitarbeiter. Und dann werden praktisch die ganzen Attribute aufgeführt. Und dann hinter Values würden dann die Attributwerte stehen. Ne? So wie es hier steht, also erstmal Name, Bankleitzahl und so weiter und so fort. Und dann steht Meier 500 400 00. Und so weiter und so fort, ja. Weil Sie dadurch die Flexibilität haben, dass Sie vielleicht nur Eingaben von 7 von 10 Attributen machen wollen. Ja, dass Sie jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Rabatte nicht vergeben wollen. Und dann müssen Sie da oben praktisch sagen, welche Attribute einen Wert bekommen einfach. Das ist der ganze Grund der Flexibilität. Also das ist so ein SQL-Kommando, wie es dann aussehen würde. Wie würde man denn das, sagen wir mal, in der Praxis machen? Also stellen Sie sich vor, Sie haben dort einen Sachbearbeiter und der Sachbearbeiter, dessen Aufgabe ist es also, Kundendatensätze anzulegen. Das ist eine ganz, ganz häufige Geschichte, dass die Vertriebsleute, sagen wir mal, viele Visitenkarten einsammeln mit potenziellen Kunden und die werden dann irgendwo abgelegt und sagt man, jetzt gib mal entsprechend die Daten ein. Ja. Wir können es, glaube ich, alle nicht vorstellen, dass der Mitarbeiter dann da sitzt und sagt, insert into table values und das dann mit Komma so separiert. Wie funktioniert denn das in der Praxis? Ja. Mhm. Ganz genau. Ne? Der Mitarbeiter in so einem Unternehmen hätte dann natürlich eben eine entsprechende Benutzeroberfläche mit so Eingabefeldern, ja, wo er dann sagt, okay, Müller wohnt in der Hochschulstraße 3 und so weiter und so fort. Aber dann müssen wir uns eben, um die Vorstellung zu verbessern, müssen wir uns eben klar sein, dass wenn wir, sagen wir mal, mit Java so eine Oberfläche entwickelt haben, mit solchen Feldern, dass dann letztendlich in dem Java-Programm, was wir schreiben, genau ein solches Insert into Table-Kommando integriert ist. Ne? Das heißt, das sind genau diese Insert-Befehle, die dann letztendlich in diesem Java-Programm drinstehen. Ja? Um dann sozusagen die Eingaben des Mitarbeiters, Meier, Müller, Schulze, hat er eingetippt, dass die dann eben in die Datenbank übernommen werden, erfolgt genau über so einen Insert into Table Befehl. Das steht genauso, dann, damit Sie eine Vorstellung bekommen, in dem Java Quellcode drin. In Ihrem Java Programm steht drin, also Mitarbeiter hat eingeben und jetzt connecte zur Datenbank und mache Insert into Table um. Das SQL alleine kann so eine Oberfläche nicht machen. Das SQL ist wirklich nur dazu da, dass Sie solche Tabellen anlegen und füllen und wieder abfragen. Aber verschiedene Datenbanksysteme haben eben sozusagen integriert ein Tool drin, mit dem Sie solche Oberflächen machen können. Ja? Also bei Oracle heißt das Ding Case Tool heißt das Ding. Und dann wird es Ihnen vereinfacht, eine solche halbwegs schöne Oberfläche anzulegen. Und da schreiben Sie dann aber auch solche Kommandos, wie dann eben, das ist auch so ein kleines Programm, wie groß die Felder sind, welche Datentypen da rein dürfen. Das muss natürlich kompatibel sein mit der Datenbank. Und da tun Sie sich tatsächlich ein bisschen leicht damit. Also wenn Sie die Integration von solchen SQL-Kommandos in einen C++-Code oder in Java-Programme, die ist in der Regel nicht ganz ohne. Das ist zwar vom Prinzip her ist es einfach, aber Sie müssen dann tatsächlich eine ganze Menge von Spezialbibliotheken einbinden. Denn wenn Sie jetzt ein ganz normales Java-Programm schreiben, wie Sie das in Ihrem Grundstudium gelernt haben und würden da auf einmal reinschreiben, insert into table irgendwas, ja, dann würde er Ihnen natürlich erstmal eine Fehlermeldung um die Ohren hauen, weil er kennt natürlich diesen Befehl insert nicht. Es ist ja kein Java-Befehl. Ne? Also müssen Sie da entsprechende Bibliotheken einbinden in diese Java-Software, in Ihr Programm, damit ihm sozusagen auch diese SQL-Kommandos bekannt gemacht werden. Ne? Also insofern kommen Sie, der Mitarbeiter in der Praxis, mit diesen Kommandos so nicht in Berührung, aber unten drunter, unter den Programmen, die Sie dann benutzen, liegen eben genau diese Insert into Table Befehle und so weiter und so fort. So, also hier diese beiden Befehle sollte ich auch nicht ganz außen vor lassen, sind allerdings relativ einfach. Wie verändere ich denn nun irgendwelche Daten in der Datenbank? Ne? Also jetzt dieser Update-Befehl ist jetzt auf der Datenbank-Ebene, also auf den Datensatz-Ebenen, sorry. Also Update, jetzt irgendein Tabellenname. Und jetzt sage ich beispielsweise Set Wohnort gleich Darmstadt. Wenn jemand aus Neu-Isenburg nach Darmstadt umgezogen ist, und jetzt würde ich hier vielleicht sagen, und hinten dran dann noch where. Und dann kann ich sagen, where Kundennummer gleich sowieso, damit ich genau weiß, dass für diesen einzelnen Kunden dann entsprechend dieser Update gemacht worden ist. Also Update-Mitarbeiter, Set Wohnort gleich Darmstadt, Where Mitarbeiternummer gleich 185. Irgendwie sowas in der Art. Und entsprechend kann ich mit so einem Befehl auch Datensätze löschen. Jetzt will ich alle Darmstädter aus meiner Datenbank irgendwie rauskicken. Delete vom Mitarbeiter, Where Wohnort gleich Darmstadt, sind praktisch die Darmstädter Mitarbeiter dann entsprechend weg. So, Select als SQL als Query Language. Also es geht jetzt einfach um die Frage, wie holen wir unsere Daten aus der Datenbank denn wieder raus? Und da gibt es diesen sogenannten Select-Befehl, den wir hier in der einfachsten Form mal hingeschrieben haben. Select Stern vor Mitarbeiter, passiert nichts anderes, als dass eben die komplette Tabelle Mitarbeiter entsprechend angezeigt wird. Select Stern heißt, selektiere alles heraus, kommen also alle Attribute und alle Datensätze. So, jetzt gibt es die folgenden drei verschiedenen Selektionsoperatoren. Das ist eigentlich keine Rocket Science jetzt hier. Die Projektion ist einfach, wir schauen uns nur bestimmte Attribute an. Die Selektion ist, wir schauen uns nur bestimmte Tupel und Datensätze an. Und der sogenannte Join ist, ich verbinde nun verschiedene Tabellen miteinander über die Fremdschlüssel und generiere hieraus dann entsprechend eine neue weitere Tabelle. Also Projektion würde man dann etwa so machen. Select Personalnummer, Vorname, Nachname, Gehalt vom Mitarbeiter. Und dann kommen eben nur diese Attribute hier raus, und zwar alle Datensätze für diese Attribute. Okay? Kommen wir zur Selektion. Das ist auch nicht schwierig. Da geht es jetzt einfach darum, dass wir nun nur bestimmte Tupel-Datensätze aus der Datenbank rausholen. In dem Fall nur alle Mitarbeiter, die in der Abteilung 3 arbeiten. Und das machen wir dann über eine solche Where-Klausel. Select Stern vor Mitarbeiter, Where Abteilungsnummer ist gleich 3. Und dann kommen eben alle raus, die in der Abteilung 3 arbeiten. So, und das kann ich jetzt hier noch mit einer Menge von And, Ors, Nots und Gleich und Ungleich und Hast du nicht gehört verbinden. Da haben wir hier so ein paar Beispiele noch drin im Skript. Ich glaube, die können wir uns eigentlich mehr oder weniger hier schenken. Werfen Sie mal einen Blick drauf, das ist selbsterklärend, das haben Sie wirklich in weniger als 3 Sekunden verstanden, denke ich mal. Der Join-Operator, das ist so die dritte Form der Abfrage, bezieht sich nun darauf, dass wir nun aus mehreren Tabellen uns die Daten zusammensuchen wollen. Und da müssen wir ein bisschen besser aufpassen noch als bei diesen einfachen Selektionen und Projektionen. Es geht also darum, dass wir 2 oder mehr Relationen über Attribute zu einer neuen Relation miteinander verbinden. Also Select, Attribut 1, Attribut 2, Attribut N, ja, vom, und jetzt eben kommen jetzt mehrere Tabellen, ja, vom Tabelle 1, vom Tabelle 2 und so weiter bis Tabelle M. Where und jetzt eine bestimmte Join-Bedingung. Ja. Hier schon mal eine kleine Besonderheit, wenn nun in mehreren Tabellen vielleicht ein Attribut Name drin steht, ja, müssen wir, um dieses Attribut Name dann auch eindeutig zu identifizieren, müssen wir den Namen der Tabelle davor setzen. Ja. Also wenn Name jetzt in der Tabelle Kunde und Lieferant drin ist, und wir meinen jetzt das Attribut Name aus der Tabelle Lieferant, müssen wir schreiben Lieferant.name. um das entsprechend zu identifizieren. Da haben wir hier folgendes Beispiel drin. Das bewährte Beispiel, was Sie bereits kennen. Hier Kunde und Bank. Und jetzt wollen wir eben entsprechend einen Join machen und diese Informationen aus diesen beiden Tabellen miteinander verknüpfen. Das heißt, wir schreiben Select Kundennummer. Das ist diese hier. Name. Das ist dieses Ding. Postleitzahl, das ist das. Ort. Kunde.blz, also dieses Ding hier. Hier brauchen wir das mit dem Kunde, weil das BLZ ist auch hier drin. Konto, das ist dieses Ding. Und Bankname, das ist dieses Teil hier. Form, Kunde, Bank, das sind die beiden Tabellen, Kunde und Bank. So, und jetzt kommt die Join-Bedingung. Where Kunde.blz ist gleich Bank.blz, wo diese beiden Werte gleich sind. Das heißt, jetzt brauchen wir den Fremdschlüssel, den wir am Anfang hatten. Wenn wir diesen Fremdschlüssel nicht hätten, wäre es also nicht möglich, entsprechend hier die Daten dieser beiden Tabellen zusammenzuführen. Ist eigentlich auch nicht schwierig, man muss sich nur über diesen Join hier im Klaren werden. Was würden Sie denn vermuten? Das ist eine schwierige Frage, ich weiß. Was würden Sie denn vermuten? Was passiert, wenn man diese Abfrage hier jetzt genauso macht, nur diese Where-Klausel, also dieses Where-Kunde.blz ist gleich Bank.blz, wenn man das weglässt? Was könnten Sie sich denn vorstellen? Also er gibt keine Fehlermeldung raus, so viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Was könnten Sie sich denn vorstellen, was er macht? Denn hier passiert ja eigentlich nichts anderes, als dass er sagt, guck dir an, die dritte Zeile von Kunde, 510, 900.000, die findest du eben auch da unten in dieser Tabelle Bank drin. Also er läuft dann so praktisch durch, guckt, wo das gleich ist und ergänzt dann die entsprechenden Informationen. Was könnten Sie sich vorstellen, was passiert ohne dieses Ding, ja? Super, super, ganz genau das passiert. In der Mathematik würde man sagen, das kartesische Produkt wird praktisch gebildet. Ne? Da wird dann alles mit allem entsprechend kombiniert. Ne? Und genau so stellen Sie eben sicher, dass das eine entsprechend nur zu dem anderen dazugehört. So, hier haben wir dann noch ein weiteres Join-Beispiel drin. Ich möchte heute schließen hier noch mit der folgenden Folie. Das würde ich ganz, das passt heute vielleicht nochmal ganz gut als Abschluss, um Ihnen nochmal klar zu machen, was eigentlich das Besondere an SQL ist. Denn man spricht davon, dass es eine mengenorientierte Programmiersprache ist. Wir machen die anderen Sachen, die wir gerade überspringen, machen wir noch. Aber ich habe gedacht, dass das jetzt hier sozusagen zum Verständnis von dem, was in der nächsten Stunde kommt, nochmal ganz, ganz sinnvoll ist. Man sagt, SQL ist eine mengenorientierte Programmiersprache im Gegensatz zu satzorientierten oder objektorientierten Programmiersprachen. Mengenorientiert ist es deswegen, dass man eben sagt, jetzt nehmen wir mal das einfachste Beispiel, was wir uns vorstellen können. Wir nehmen alle Mitarbeiter aus Darmstadt wieder. Also Select Stern vom Mitarbeiter, where Wohnort gleich Darmstadt. Dann kann man sagen, okay, wir bilden also eine Teilmenge der gesamten Relation Mitarbeiter und diese Teilmenge ist eben durch die Eigenschaft definiert, dass diese Mitarbeiter oder Studenten eben aus Darmstadt kommen. Das ist unmittelbar einleuchtend. Man hört es und denkt, ja klar, und denkt nicht weiter drüber nach. Das Ding hat diese Mengenorientierung, hat es jedoch in sich und vereinfacht uns das Leben da zum Teil wirklich enorm. Deswegen habe ich Ihnen mal hier dieses Beispiel hier in das Skript reingepackt. Wir haben hier also eine Tabelle Student mit einer Menge von prominenten Studenten hier, wie ich sehe. Und jetzt geht es also darum, dass wir hieraus nun die Studenten rausholen wollen, die WIMB studieren. Also würden wir sagen, Select Stern vom Student wäre Studienfach gleich WIMB und schon hätten wir den Indiana Jones und die beiden anderen Kollegen hier. Ja. Jetzt überlegen wir uns doch mal, wie würde man das denn in einer satzorientierten, klassischen Programmiersprache machen? Und da kriegen Sie jetzt eben den Unterschied rein zwischen der Mengenorientierung und der Satzorientierung. Wenn Sie satzorientiert arbeiten, wie Sie es mit herkömmlichen Programmiersprachen machen und haben so eine Datei im Hintergrund, müssen Sie hier in so einen, jetzt auch nicht umwerfend komplexen Algorithmus rein, aber es ist schon ein Algorithmus, wo man sich mal ein paar Minuten hinsetzen muss, bis man ihn geschrieben hat. Während dieses SQL-Kommando haut man innerhalb von wenigen Sekunden raus. Also wir müssen eine Datei öffnen, wir müssen den Zähler für einen Datensatz auf 1 setzen, solange nicht End of File, werden dann die entsprechenden Datensätze eingelesen und dann kommt einfach die Abfrage, ist Studienfach gleich WIMB? If ja, drucke Datensatz aus, wenn nein, tue nichts und in jedem Fall erhöhe dann entsprechend den Zähler plus 1, bis die ganze Datei dann sozusagen durchgelaufen worden ist. Das wäre also der Unterschied zwischen der Mengenorientierung und der Satzorientierung. Und diese Mengenorientierung will ich Ihnen abschließend nochmal an ganz schlichten Sachverhalt klar machen, der hoffentlich eingängig ist. Ja, der ist eingängig. Es gibt in dem relationalen Datenbank-Schema, in dieser relationalen Datenbank-Denkwelt nicht den Befehl, nimm den ersten Datensatz. Ja? Weil der erste Datensatz als solcher nicht existiert. Wir denken da also immer in Mengen. Ja? Und das führt halt dazu, dass wenn ich ich muss dann einfach sagen, selektiere mir den Studenten mit der Matrikelnummer 111. Ja? Was wiederum in der mengenorientierten Denke nichts anderes ist natürlich als eine Teilmenge der Menge aller Studierenden. Ja? Das also hier vielleicht nochmal als Beispiel, um hoffentlich klarzumachen, den Unterschied zwischen dem mengenorientierten SQL und den datensatzorientierten Programmiersprachen. Okay, eine Sache vielleicht noch abschließend, können wir hier ausmachen. Also ich halte hier diese Veranstaltung, macht eine Menge Spaß. Hier sind einige Leute drin, bei denen ich auch das Gefühl habe, dass sie es nicht ganz doof finden zumindest. Also wer irgendwann mal Interesse hat, was im Bereich Wirtschaftsinformatik bei mir, bei uns am Fachgebiet zu machen, in welcher Form auch immer, ob das Diplomarbeit ist, ob das, keine Ahnung, später mal eine Dissertation ist, ne? Also ist herzlich willkommen, sich bei mir zu melden. Ne? Okay, danke.